Ja, also ich denke, du hast da wirklich schon besser vorgestellt, als ich das kann. Wir haben, ich glaube, weltweit, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, dass wir über 700 Sprachen ist das Neue Testament von uns übersetzt. Und wir arbeiten zurzeit in 1500 Sprachen. Und ja, das Ziel ist eben, dass die Leute Zugang zu Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache kriegen. Das heißt, die Frage eben, welche Bibel ist die beste, die ist für die klar. Das wäre nämlich die Bibel in ihrer Sprache, aber die gibt es eben dann noch nicht. Gott spricht auch manchmal durch eine Fremdsprache, aber da haben wir jetzt nicht Zeit drauf einzugehen. Da gibt es dann oft viele Missverständnisse und das völlig falsch ankommt, wenn sie eben die Fremdsprache nicht so gut können. Der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig hat gesagt, übersetzen heißt zwei Herren dienen, also kann es niemand. Anspielung auf die Aussage von Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Nun, was meint er damit? Übersetzen heißt zwei Herren dienen. Er meint damit die Ausgangssprache, der man verpflichtet ist, und der Zielsprache. Denn per Definition übersetzen heißt von einer Sprache in eine andere. Und nennt man das jetzt die Ausgangssprache, in unserem Fall halt im Alten Testament Hebräisch oder Aramäisch, im Neuen Testament Griechisch. Und die Zielsprache, in unserem Fall Deutsch. Nun, jede Sprache hat eine Form, die Grammatik, und diese hat dann hoffentlich, oder nee, nicht nur hoffentlich, die hat eine Bedeutung. Und jetzt denken halt viele, dass die Aufgabe ist, diese Form der Ausgangssprache in die Zielsprache zu bringen. Und wenn man das macht, dann passiert leider sehr oft, dass eine andere Bedeutung herauskommt. Die Form bleibt gleich, aber die Bedeutung ändert sich. Und das ist klar, das ist jetzt nicht das Ziel einer Übersetzung. Das Ziel einer Übersetzung ist, dass die Bedeutung gleich bleibt. Und da muss sich dann oft die Form der Zielsprache ändern. Anders ist es nicht möglich. Denke nur an ein Beispiel, wir haben auf den Philippinen gearbeitet, in der Sprache gab es keinen Passiv. Das heißt, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das ein Passiv. Und das heißt, da wird nicht klar, wer die Sünden vergibt. Nun, in dem Fall wissen wir es, es ist Jesus, auch aus der Reaktion der Pharisäer, die sich da aufregen. Aber das kann ich nicht wörtlich übersetzen. Das heißt, die Form muss sich ändern, weil es den Passiv überhaupt nicht gibt in dieser Sprache. Nun gibt es zwei Prinzipien oder zwei Übersetzungsmöglichkeiten, grob gesagt. Es gibt natürlich vieles dazwischen. Das eine sind die sogenannten wortgetreuen oder wörtlichen Übersetzungen. Und da ist eben das Ziel, dass die Form gleich bleibt. Das heißt, wenn es im Urtext ein Hauptwort ist, dann muss es im Deutschen auch ein Hauptwort sein. Und so weiter. Aber wie gesagt, das ist ja gar nicht immer möglich. Und deswegen ist dann manchmal die Form halt ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer, aber es ist so ähnlich. Und dann gibt es eine andere Methode des Übersetzens. Gibt es verschiedene Namen dafür. Dynamische Äquivalenz ist ein häufiger Name dafür. Und hier ist von vornherein klar, das Ziel ist nicht die gleiche Form, sondern man ist frei, eine andere Form zu nehmen, weil, wie schon gesagt, entscheidend ist, dass die Übersetzung oder dass die Bedeutung gleich bleibt. Und so gibt es halt ja, unterschiedliche Übersetzungen. Und wir schauen uns ein paar an, warum da unterschiedliche Übersetzungen sind. Da haben wir zum einen mal sprachlich bedingte Unterschiede. Das heißt, die Sprache erfordert es, dass wir anders übersetzen. Eins der häufigsten sind die verschiedenen Wortbedeutungen. Wörter haben bekanntlich verschiedene Bedeutungen. Und da probieren wir jetzt mal eins, solange ihr noch wach seid. Das Wort Essen in Sisala, in Ghana, es gibt drei verschiedene Wörter für Essen. Die verwendet man, wenn man Brei oder Brot isst. Und Chang verwendet man, wenn man zum Beispiel Fleisch isst. So, jetzt ist natürlich die Frage, für Bibelübersetzer, die in so eine Sprache übersetzen wollen. Ja, wann verwende ich die I und wann verwende ich Chan? Habt ihr Vorschläge? Was könnte der Unterschied sein? Worauf kommt es an? Okay, wäre eine Möglichkeit. Brei und Brot ist Alltag, Fleisch ist nur, wie es bei uns zu Hause war, als ich Kind war, es gab es nur am Sonntag, wäre eine Möglichkeit. Es kommt aufs Essen drauf an, inwieweit, was meinst du damit? Also, manche schlagen vor zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit. Das eine sind eben tierische Produkte, Fleisch, und das andere ist pflanzlich oder was immer, wäre eine Möglichkeit. Ist es aber leider nicht, in dem Fall ist es ganz was anderes. Es kommt darauf an, wie man es kauen muss. Das heißt, das Brot ist das französische Weißbrot, also braucht man nicht viel kauen, während das Fleisch muss man gründlich kauen. Das heißt, wenn das Brot älter wäre, dann wäre es Chang und nicht die, weil man es kauen muss. Es gibt aber noch ein drittes, und das ist Nua. Und Nua verwendet man für eine Suppe und für eine Orange. Und jetzt würden wir aber sagen, Moment, aber eine Orange, das ist ja so ähnlich wie Weißbrot. Das muss man ja auch nicht gründlich kauen. Nein, das stimmt, das muss man in dem Fall überhaupt nicht kauen. Ja?
Die heißt Nahrung.
Hier ist das Zeitwort Essen gemeint jetzt. Also für, wenn ich Brei esse, muss ich die I sagen, wenn ich Fleisch esse, muss ich Chang sagen und wenn ich Suppe esse, muss ich Nuya sagen. Und nun, da muss man, und da hat Christian schon angedeutet, man muss eigentlich auch nicht nur die Sprache verstehen, sondern man muss die Kultur verstehen. Das ist das Problem, wenn wir in der Schule Englisch lernen und keine Ahnung von der Kultur haben. Warum? Die essen Suppe anders als wir, das heißt, die essen so, wie wir es nicht dürfen, nämlich schlürfen. Wenn man es nicht schlürft, dann schmeckt sie nicht. Und die Orange ist ähnlich. Wir schälen sie und machen die Speicherl und essen die einzeln. Die schneiden sie in die Hälfte und saugen sie aus. Und deshalb kann man das Wort Nua auch für Zigaretten verwenden oder für eine Wange. Genau, eine Zigarette ist wie ein Schnuller, man saugt daran und die Wange, die wird nicht gegessen, sind keine Kannibalen, sondern die wird geküsst. Das heißt, wir haben drei Wörter in Sisala, die alle drei Essen bedeuten können. Aber gleichzeitig haben wir ein Wort, das zwar Essen bedeuten kann, aber es kann auch Rauchen und Küssen bedeuten. Also wird deutlich, Wörter haben verschiedene Bedeutungen. Und ich kann also nicht einfach sagen, weil das Wort nur Essen heißt, deswegen muss ich es immer mit Essen übersetzen. Nun, so ist es jetzt auch in der Bibel. Das hebräische Wort hier für Herz. Und ich habe hier also viel, die sogenannten wörtlichen Übersetzungen sind hauptsächlich Elberfelder und Schlachter 2000, sind so die mehr oder weniger die wörtlichsten. Und schauen wir uns, wie die das Wort Herz übersetzen. Das heißt es in 2. Mose, und alle, die unter euch ein weises Herz haben, die sollen kommen und anfertigen, was der Herr geboten hat. Nun ist gleich die Frage, was ist denn ein weises Herz? Würden wir im Deutschen nie sagen. Ein Herz kann nicht weise sein. Und so sagt jetzt in dem Fall die Gute Nachricht Bibel, übersetzt, alle, die sich auf ein Handwerk verstehen, sollen nun kommen und alles herstellen, was der Herr angeordnet hat. Also das weise Herz ist hier eine Redewendung und bedeutet, ja, dass sie vom Fach sind und dass sie gut damit umgehen können. Oder von Josef heißt es in 1. Mose 50, so tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Ich meine, wir verstehen jedes Wort, aber wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Was heißt es, zu jemandes Herzen zu reden? Nun, es ist eine Redewendung und heißt, er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Das erste ist Elberfelder, das zweite ist Schlachter, das heißt, und er macht als Fußnote dazu, redete zu ihren Herzen. Das heißt, er tut das Wörtliche in die Fußnote und übersetzt die Bedeutung. im Psalm 83, denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Das ist wieder Elberfelder und Schlachter. Sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst. Das Wort Herz wird mit Beschluss übersetzt. Siehe, Gott ist mächtig, doch verachtet er niemand. Groß ist die Kraft seines Herzens. Das ist jetzt wieder Schlachter 2000. Und wieder in dem Fall macht er es jetzt umgekehrt. Jetzt tut er die Bedeutung in die Fußnote. Erst hat er die Bedeutung übersetzt und das Wörtliche in die Fußnote. Jetzt macht er es umgekehrt. Nach welchem Prinzip sie das machen, weiß ich nicht, aber gut, in beiden, also beides wird also zumindest hier deutlich. Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand mächtig an Verstandeskraft, sagt die neue evangelistische Übersetzung. Oder in Sprüche, wer mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Nun, ich denke, das könnte man wörtlich nehmen, dass es wirklich gemeint ist, herzlos, aber, und das machen jetzt interessanterweise Elberfelder deutlich, es geht nicht um herzlos, sondern es geht um ohne Verstand. Das Wort Herz ist sehr oft, der Gedanke ist Verstand. Hier sehen wir, das ist genau umgekehrt. Zuerst übersetzt Elberfelder Verstand und Schlachter Herz und jetzt übersetzt Schlachter Herz und Elberfelder Verstand. Das heißt, das Wort Herz im Hebräischen hat viele verschiedene Bedeutungen und man kann jetzt nicht einfach sagen, ich schaue im Wörterbuch nach und nehme da die Bedeutung, sondern ich muss mir den Kontext anschauen und muss dann entscheiden, was die beste Übersetzung in dem Fall ist. Und da kommen die manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen. Jede Übersetzung ist ein Stück Auslegung. Ganz nebenbei, immer wörtlich zu übersetzen, hat Probleme. Die neue Weltübersetzung von den Zeugen Jehovas ist also auch eine möglichst wörtliche Übersetzung. Also bis sie die hatten, haben sie ja immer Elberfelder verwendet, aber sie mussten dann noch ein bisschen was mehr ändern, damit ihre Lehre stimmt, mit der Bibel übereinstimmt, mit ihrer Bibel übereinstimmt. Sie übersetzen zum Beispiel in 2. Korinther 10, denn, sagen sie, seine Briefe sind gewichtig und kraftvoll, aber seine persönliche Gegenwart ist schwach und seine Rede verächtlich. Das ist richtig, das sagt jede andere Übersetzung auch. Das Wort ist Gegenwart, bedeutet das Wort griechische Wort Parousia bedeutet Gegenwart. Aber weil sie nicht glauben, dass Jesus wiederkommt, übersetzen sie dieses Wort immer mit Gegenwart. So zum Beispiel auch in Matthäus, denn gerade wie die Tage Noahs waren, so wird die Gegenwart des Menschensohns sein. Aber jede andere Übersetzung übersetzt hier Wiederkunft. Warum? Weil das Wort Parousia zwei Bedeutungen hat. Es bedeutet Gegenwart, aber es bedeutet auch Wiederkunft. Aber nachdem es nicht mit der Lehre der Zeugen Jehovas übereinstimmt, übersetzen sie halt immer Gegenwart, auch dann, wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Denn ein paar Verse weiter ist auch in ihrer Übersetzung davon die Rede, dass Jesus kommt. Nun, manche sagen die Septuaginta, das ist die Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen ins Griechische. Die ist wörtlich. Und gibt es einen Universitätsprofessor in Deutschland, der so die Septuaginta sogar eine inspirierte Übersetzung im Neuen Testament nennt. Viele Zitate im Neuen Testament von Jesus oder von Paulus oder von den anderen Aposteln, die zitieren aus der Septuaginta. Das heißt, die zitieren gar nicht den hebräischen Urtext, sondern sie zitieren die gebräuchliche, damals griechische Übersetzung. Und dieser gute Professor geht so weit, dass er sagt, der Heilige Geist bindet sich an die Buchstaben der Bibel. Nun, ich habe einen Kollegen aus Deutschland, der hat seine Doktorarbeit über die Septuaginta geschrieben und der macht deutlich, wie auch in dieser Übersetzung so viele Unterschiede sind. Schauen wir uns nur ein Beispiel an. Sprüche 3,34. Im Hebräischen steht, er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Dieser Vers wird im Neuen Testament zitiert, zum Beispiel von Petrus, in 1. Petrus 5. Und sein Zitat aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung, Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So viel zur, der Heilige Geist bindet sich an den Buchstaben. Aus Ehr wird Gott, aus Spötter wird hochmütig, aus Spotten wird widerstehen und so weiter. Also, nein, es ist nicht wahr, dass Gott mit der Septuaginta uns zeigt, dass wir wörtlich übersetzen müssen. Das sagt ein Rabbi aus dem 2. Jahrhundert, wer einen Schriftvers wörtlich übersetzt, ist ein Lügner. Und wer hinzufügt, ist ein Verleumder und Gotteslästerer. Das heißt, er deutet schon mal an, wie schwierig eigentlich Übersetzen ist. Denn diese Spannung zwischen wörtlich oder etwas hinzufügen, wie wir es dann gleich noch sehen werden. Okay, verschiedene Wortbedeutungen. Kulturelle Unterschiede. Das heißt, das Wort, die Bedeutung ist klar, aber kulturell gesehen hat es vielleicht eine andere Bedeutung. Zum Beispiel im Alten Testament wird Gott sehr oft als Fels bezeichnet. Das Wort ist klar, jeder weiß, was ein Fels ist. Aber interessanterweise die Septuaginta, die ins Griechische übersetzt hat, übersetzt nie Fels. Warum? Weil zu der Zeit im griechischen Umfeld der Fels ein Bild für die Götter war. Und sie wollten also hier nicht die Leute verwirren, dass sie denken, dass das Alte Testament Gott als einen der Götter verwendet. Und so übersetzen sie also immer anders. Hier Psalm 89, Schlachter, Elberfelder, Einheitsübersetzung, sagen alle Fels. Luther sagt Hort. Eine neue Weltübersetzung, eine neue evangelistische Übersetzung, Rettungsfelsen, neues Leben Bibel, rettender Fels und so weiter. Nun, der Septuaginta übersetzt immer Beschützer. Das ist der Gedanke, der hinter dem Felsen ist, dass Gott ein Ort ist, wo wir geborgen sind. Aber das weiß man eben nur, wenn man die Kultur kennt und nicht nur das Wort als solches. Denn das Wort Fels würde bei uns nicht unbedingt diese Bedeutung rüberbringen. Wie gesagt, die Form ist nicht immer, es ist nicht immer möglich, die Form beizubehalten. Weil in jeder Sprache gibt es implizite Information. Das heißt, man sagt nicht immer alles, was man meint, sondern manches ist implizit drinnen. Zum Beispiel heißt es in 2. Mose 2, 21, und er gab Mose seine Tochter Zipporah. Was bedeutet das? Er gab seine Tochter Zipporah. Wie kann man eine Tochter geben? Nun, ich denke, es ist uns völlig klar, und Schlachter, der wörtlich übersetzt, er gab seine Tochter Zipporah zur Frau. Warum? Ja, weil das implizit drinnen ist. Ja, es ist jedem klar, dass er nicht seine Tochter gegeben hat wie ein Stück Kuchen, sondern er gab sie zur Frau. Aber da haben jetzt manche ein Problem, weil sie kennen Offenbarung 22, wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott die Qualen zufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Das heißt, manche sind der Meinung, das darf man nicht. Wenn dort im Hebräischen nicht steht zur Frau, dann darf ich nicht im Deutschen zur Frau sagen. Und da ist es eben dieses Missverständnis. Wenn man diesen Worten nichts hinzufügen darf, dann sagt die Bibel hier nicht, dass man kein Wort hinzufügen darf, sondern keine Bedeutung. Das heißt, wenn ich kein Wort hinzufüge, in dem Fall, dann füge ich eigentlich eine neue Bedeutung dazu. Umgekehrt gibt es auch, es fällt uns nicht auf, aber wenn der Engel zu Zacharias sagt, dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird deinen Sohn gebären, dann sehen wir überhaupt kein Problem damit. Aber manche Völker in Afrika sehen sofort, naja, auch kein Problem, aber für sie ist es völlig klar, was das bedeutet. Eine Idee, auf die wir nicht kommen würden. Warum? Weil wir eben in einer anderen Kultur leben. Wenn hier steht, und deine Frau Elisabeth wird deinen Sohn gebären, dann heißt das natürlich automatisch, dass er mehr Frauen hat. Denn wenn er nur eine hat, dann brauche ich ja nicht sagen, deine Frau Elisabeth. Das ist logisch. Also das heißt, hier ist es jetzt umgekehrt. Da ist implizite Information drin, deine Frau, dann muss ich das Wort Elisabeth weglassen, weil sonst habe ich eine Bedeutung hinzugefügt, die hier nicht sein soll. Oder Epheser 5,18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Wenn man das wörtlich nimmt, sehr toll, also okay, Wein dürfen wir nicht, aber Bier und Schnaps ist überhaupt kein Problem, Whisky, was immer ihr wollt, nur nicht Wein. Ist völlig klar, da steckt implizit was drinnen und deswegen sagen jetzt andere Übersetzungen sehr richtig, betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Also es geht nicht darum, dass ich nur den Wein lasse, sondern es geht in Wirklichkeit um ganz was anderes, nämlich mich nicht zu betrinken, sich zu berauschen. Was dann eine ganz interessante Frage ist, wo fängt das an? Erst wenn man unterm Tisch liegt oder wenn man anfängt Blödsinn zu reden oder das ist dann eine Auslegungssache, die wahrscheinlich von Gemeinde zu Gemeinde verschieden ist. Ein weiteres sind, und das ist in jeder Sprache so, das sind Redewendungen. Redewendungen kann man nicht wörtlich übersetzen. Es ist also völlig klar, wenn ich es ist höchste Eisenbahn ins Englische übersetze, dann verstehen die Bahnhof. Aber auch nur im übertragenen Sinn. Nein, es gibt also Redewendungen, es gibt Ausdrücke, die ja wieder nicht wörtlich sind, sondern die irgendwie umschreiben. Zum Beispiel sagt Jesus zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Wie haben die Jünger reagiert? Mit dem schönen Spruch, schläft er, so wird es besser mit ihm. Der war tot. Wie kommen die auf die Idee, dass der schläft? Nun, ganz einfach, weil dieses Wort eingeschlafen ein sogenannter Euphemismus ist, eine verschönernde Ausdrucksweise, das haben wir im Deutschen ja auch, und das ist in vielen Sprachen so, dass man nicht einfach knallhart sagt, er ist gestorben, sondern da haben wir, je nachdem wie fromm wir sind, sagen wir, er ist heimgegangen oder wir umschreiben es. Und dieses Wort, was Jesus hier im Griechischen verwendet, kann beides bedeuten. Es kann bedeuten, er ist buchstäblich eingeschlafen, das heißt, eben man muss ihn aufwecken, er schläft nur gut. Oder es kann bedeuten, er ist gestorben. Aber weil es beides bedeuten kann, haben es die Jünger falsch verstanden und dachten, also er geht wirklich nur hin, um ihn aufzuwecken. Interessanterweise bei einer anderen Totenauferweckung, nämlich als die Tochter des Jairus gestorben war, dann kommt ja Jesus da auch hin und jagt die ganzen Klagefrauen raus und sagt, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Jetzt gebraucht er ein anderes Wort. Und dieses Wort bedeutet immer nur schlafen. Das heißt, man kann es nie verwenden, als sie ist gestorben. Und deswegen lachen sie ihn aus. Hätte er das andere Wort genommen, dann hätten sie gesagt, nee, natürlich ist sie eingeschlafen, natürlich schläft sie. Sprich, sie ist tot. Aber er verwendet das andere Wort. Und das andere Wort heißt, sie schläft nur. Und deswegen lachen sie ihn natürlich aus. Meistens, also in vielen Sprachen ist, in Bezug auf Tod verwenden wir irgendwelche verschönernden Ausdrücke und in Bezug auf Sex. Das ist, glaube ich, fast in allen Sprachen so. So auch in der Bibel. 1. Korinther 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja auch gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Und ich denke, es ist uns allen klar, dass das nicht wörtlich gemeint ist, dass man einer Frau nicht die Hand geben darf oder sie umarmen darf oder was immer sonst. Sondern das ist eben wieder ein Euphemismus, das heißt, es geht hier um Sex. Und so sagt dann halt wieder eine modernere Übersetzung, die das die Bedeutung übersetzt, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Oder die bekannten Ausdrücke, die wir oft in der Bibel haben. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Luther oder die wörtlichen Übersetzungen sagen alle, er erkannte sie. Naja, keine Frage, es gab ja noch gar keine anderen. Ne? Also natürlich erkennt er sie, wenn er sie sieht. So nach dem Motto, wo sie gefragt hat, Adam, hast du mich lieb? Und er sagt, wen denn sonst? Er erkannte seine Frau. Ja, aber offensichtlich hat er sie nicht erkannt, wie wir jemand erkennen, sondern sie wurde eben schwanger davon. Das heißt, es geht hier um eine sexuelle Beziehung. Und so sagen neuere Übersetzungen, nicht mehr erkannt, sondern Adam schlief mit seiner Frau. Aber das ist ja wieder ein Euphemismus. Denn wenn man nur neben einer Frau schläft, deswegen wird sie noch nicht schwanger. Sondern das ist wieder nur ein Ausdruck, den wir halt verwenden, um Sex zu umschreiben. Und das muss man halt wissen. Und das funktioniert jetzt bei uns in dem Fall. Ja, also ich weiß nicht, ob jemand, der nicht mit Luther und Elberfelder aufgewachsen ist, ob der das versteht. Adam erkannte seine Frau. Müsste man mal probieren, jemanden auf der Straße zu fragen, was das bedeutet. Aber er schlief mit seiner Frau, das verstehen dann, glaube ich, ja doch alle. Oder in 1. Samuel 24, der Saul kommt in eine Höhle und der geht da hinein, um seine Füße zu bedecken. Naja, bei der Kälte kein Wunder. Ne? Weiß jemand, was das bedeutet? Warum bedeckt jemand seine Füße? Genau, er musste mal. An der Stelle, an der die Straße in ein paar Schafhürden vorüberführte, ging Saulus in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Das war ein völlig verständlicher Ausdruck, seine Füße zu bedecken. Der hat einen Mantel an und wenn man sich hinhockelt, um sein Geschäft zu verrichten, dann fällt der Mantel auf die Füße. Und deswegen war das wieder ein Euphemismus, das war ein Ausdruck, um eben das Wort Toilette oder sonst was zu vermeiden. Sagt man es so. Also die Bedeutung ist völlig klar und deswegen, glaube ich, ist es völlig richtig, die Bedeutung zu übersetzen und nicht nur, weil dort wörtlich Füße bedecken steht, Füße bedecken übersetzen, wenn das überhaupt keinen Sinn ergibt für uns. Gut, in dem Fall ist es, sage ich jetzt mal, nicht schlimm. Es wird niemand des Heils verlustig gehen, wenn er diesen Vers nicht richtig versteht. Dann haben wir in der Bibel ja oft Poesie. Das heißt, das muss man natürlich unterscheiden, ob es eine Beschreibung einer wahren Geschichte ist oder ob es eben Poesie ist. Da heißt es, zitiert Matthäus, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Gibt es einen wieder Universitätsprofessor, der über diesen Vers schreibt, Matthäus schreibt, dass Jesus nicht auf einem Esel in die Stadt geritten ist, sondern gleichzeitig auf zweien. Und verändert damit die historische Begebenheit in so etwas wie ein Zirkusspektakel. Ja, nochmal zurück. Dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Das heißt, wenn ich das wörtlich nehme, dann ist er gleichzeitig auf zwei Eseln geritten. Dass ein Universitätsprofessor nicht weiß, was das bedeutet, da fragt man sich, wo der seinen Titel her hat. Denn es ist völlig klar im Hebräischen, dass das hier eine Ausdrucksweise ist, die sehr oft in der Bibel vorkommt. Nämlich ein sogenannter Parallelismus. Das heißt, man wiederholt eine zweite Zeile oder man wiederholt die erste Zeile und ergänzt noch etwas dazu. So sagt jetzt eine Übersetzung, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Das heißt, die zweite Zeile beschreibt genauer was die erste Zeile sagt. Es ist also nicht ein die erste und die zweite, sondern, und das sollte, also wie gesagt, das weiß ich sogar, das sollte ein Universitätsprofessor auch wissen, aber da wird einfach deutlich, manchmal wollen die einfach die Bibel schlecht machen. Es gibt da noch ein anderes, eine Konstruktion, die sehr oft in der Bibel vorkommt. Und die ist dann ganz interessant, weil sie eben hilft zu verstehen, was da steht. Das ist jetzt Elberfelder oder Luther in Philemon. Ich danke meinem Gott, indem ich allezeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Was bedeutet das jetzt? Okay, wir verstehen Liebe zu Jesus und zu den Heiligen, wir verstehen Glaube an den Herrn Jesus, aber bitte erklärt mir jetzt mal schnell, was bedeutet von dem Glauben an alle Heiligen? Ich denke, es ist uns allen klar, es ist nicht von den katholischen Heiligen die Rede, die gestorben sind, aber trotzdem, was bedeutet für uns Glaube an die Heiligen? Nun, da muss man jetzt dieses Konstrukt erklären. Das ist ein sogenannter Chiasmus. Und ich erkläre das mal ganz einfach mit einem Beispiel. Man geht spazieren, man kommt bei Haus A vorbei, bei Haus B, und bei Haus C ist es dann schon langsam Zeit zum Kaffee trinken. Das heißt, man dreht um und geht wieder zurück. Und dann kommt man logischerweise bei Haus C vorbei und dann bei Haus B und dann bei Haus A. Das heißt, es geht übers Kreuz. Man fängt mit Haus A an und man hört mit Haus A auf. Und so ist es jetzt auch bei diesen Konstruktionen. Was haben wir bei Philemon gehabt? Er sagte, ich habe gehört von eurer Liebe und eurem Glauben. Wäre jetzt Haus A, Haus B. Und dann geht er weiter, nämlich rückwärts und sagt an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Das heißt, A, Liebe bezieht sich auf die Heiligen und Glaube bezieht sich auf den Herrn Jesus. Und deswegen nennt man Chiasmus, weil das X im Griechischen ist, das sich eben überkreuzt. Das heißt, für jeden Griechen, für jeden Juden ist die Bedeutung völlig klar. Nicht, dass wir nicht auch den Herrn Jesus lieben, aber in diesem Kontext oder in dieser Aussage redet Paulus nicht davon, dass er von der Liebe zum Herrn Jesus gehört hat, sondern von der Liebe zu den Heiligen und vom Glauben an den Herrn Jesus. Und so machen jetzt, Gott sei Dank, die meisten Übersetzungen, zerlegen das und tun es in die richtige Reihenfolge für uns. So, ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an deinen Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Dann gibt es kein Missverständnis. Das gibt es im Deutschen nicht, dieses Chiasmus. Wenn ich im Deutschen sage, Hans und Maria haben einen Hund und eine Katze, dann ist völlig unklar, wer hat jetzt was. Das heißt, wahrscheinlich würden wir meistens sagen, beide haben beides. Nein, im Griechischen oder auch im Hebräischen ist völlig klar, wenn ich sage, Hans und Maria haben einen Hund und eine Katze, dann hat die Maria den Hund und der Hans hat die Katze. Völlig klar. Wie gesagt, jetzt eigentlich, ich glaube, fast alle Übersetzungen haben jetzt in Philemon 4 das richtig in die richtige Reihenfolge gebracht. Das gleiche System haben wir aber auch in Matthäus 7 in der Bergpredigt. Gebt das Heilige, das euch anvertraut ist, nicht den Hunden, und eure Perlen werft nicht den Schweinen vor. Die trampeln doch nur darauf herum und dann werden sie sich gegen euch und reißen euch in Stück. Ich habe mich dann schon oft gefragt, was sind denn das für Schweine? Dann heißt es meistens, es sind Wildschweine. Aber in Israel gibt es keine Wildschweine. Und selbst Wildschweine weiß ich nicht, ob die dann so gefährlich sind. Das gleiche Prinzip. Es ist ein Chiasmus. Das heißt, wir sollen es nicht vor den Hunde werfen. Und dann nicht vor die Schweine. Warum? Weil die darauf herumtrampeln, nämlich die Schweine, und sie uns zerreißen, nämlich die Hunde. Komischerweise ist genau völlig gleich, jeder oder man weiß, was gemeint ist im Griechischen, aber hier übersetzen die meisten wörtlich. Und da entsteht der Eindruck, dass die Schweine einen zerreißen. Hier hat Schlachter, der die Reihenfolge beibehält, aber er fügt ein Wort zu, was dann deutlich macht. Schlachter übersetzt, geht das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten, die Säue, die Perlen, und jene, die Hunde, sich nicht umwenden und euch zerreißen. Aber eben, die, wieder alle moderneren, alle neueren Übersetzungen bringen es in die richtige Reihenfolge und sagen, werft was Heiliges nicht vor die Hunde, sie werden euch angreifen und in Stücke reißen, und werft eure Perlen nicht vor die Säue, sie werden die Perlen nur zertreten. Das heißt, sie haben die Form nicht beibehalten, aber damit haben sie die Bedeutung deutlich gemacht. Interessant ist, dass wir denken an Zeitformen, denken, jede Sprache hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist ein Irrtum. Die Sprache, in der wir auf den Philippinen gearbeitet haben, die haben nur zwei Zeiten, nur Vergangenheit und Gegenwart. Und ich habe mir erst gedacht, das ist ja komisch, das gibt es bei uns nicht. Dann habe ich festgestellt, das gibt es bei uns auch. Denn wir haben schon öfter Besuch gehabt, die haben gesagt, wir gehen jetzt, und eine halbe Stunde später waren sie immer noch da. Also haben sie auch keinen Unterschied gemacht zwischen Gegenwart und Zukunft. Aber auch die Zeitformen haben manchmal noch unterschiedlichere Bedeutungen. Zum Beispiel im Griechischen, die Mitvergangenheit, da übersetzen die Wörtlichen alle, Saulus verwüstete die Gemeinde, in Apostelgeschichte 8, als dann die Verfolgung ausgebrochen ist. Er verwüstete die Gemeinde. Ja, das klingt so, als wäre er erfolgreich gewesen, als wäre die Gemeinde verwüstet worden. Aber nein, das stimmt nicht, weil die Zeitform, die Lukas hier verwendet, die deutet an, dass es nur ein Versuch war. Und so übersetzen andere sehr richtig, Saulus wollte die Gemeinde vernichten, aber er hat es eben nicht geschafft. Oder die Hoffnung für alle übersetzt, Saulus setzte alles dran, die Gemeinde Jesu auszurotten, aber er hat es eben nicht geschafft. Das steckt in dieser Zeitform drinnen. Das heißt, da gibt es kein eigenes Wort, was noch dazukommt, sondern die Zeitform macht es deutlich. Oder umgekehrt, Jesus spricht zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Dann denkt man sich, komisch. Aber später sagt er zu Thomas, komm und leg deine Hände in meine Wunden. Ihr sagt, er rühre mich nicht an, weil ich noch nicht aufgefahren bin. Und dem Nächsten sagt er, komm her und rühre mich an. Und da ist er auch noch nicht aufgefahren. Also ist dann völlig unverständlich. Warum darf sie ihn nicht anrühren und der Thomas darf ihn anrühren? Ganz einfach, es sind zwei verschiedene Zeitformen, die er verwendet. Und diese Zeitform, die er hier verwendet, bedeutet, dass er nicht nur einmal kurz hingreift, sondern dass sie ihn festhält, permanent anrührt. Und so sagt wieder eine bessere Übersetzung in dem Fall, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Also viele sprachlich bedingte Unterschiede. Dann muss man zugeben, leider gibt es auch manchmal theologisch bedingte Unterschiede zwischen Übersetzungen. Ich sage immer, das passiert bei Wycliffe nicht. Warum? Weil bei uns jede Übersetzung von vielfach geprüft wird und wir haben Leute aus 70 verschiedenen Denominationen. Das heißt, wenn da einer seine Theologie reinbringen will, dann wird der andere, der von einer anderen Denomination kommt, sofort sagen, nee, das geht nicht. Aber manche unserer Übersetzungen sind eben nicht von verschiedenen Denominationen, sondern die kommen aus dem gleichen Stall und dann bringen sie ihre Theologie rein. Nur als Beispiel, Epheser 5, 26, da übersetzt Luther, wir sind gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und da übersetzt jetzt die Neue Lebensbibel zum Beispiel, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Muss man sagen, tut mir leid, da steht absolut nichts von der Taufe. Nur weil das Wort Wasser vorkommt, heißt das noch lange nicht, dass das Taufe ist. Oder gute Nachricht übersetzt, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Nein, das ist das Wasserbad im Wort, hat nichts mit der Taufe zu tun. Das heißt, ich sehe sofort, der Übersetzer war kein Baptist und kein Mennonit und kein Pfingstler, sondern das war jemand von einer Landeskirche, die eben die Kindertaufe lehrt. Und deswegen übersetzen sie es so. Ist also dann in dem Fall keine gute Übersetzung in dem Vers. Ja, damit ich nicht falsch verstanden werde, das heißt jetzt nicht, dass die Übersetzung als Ganze nicht gut ist, aber in dem Vers ist sie eben nicht gut. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Da sagt jetzt wieder eine neuere Übersetzung, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Oder die neue Genfer sagt, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen, das wäre eine gute Übersetzung, aber dann machen sie leider eine Fußnote und sagen Anspielung auf die Taufe. Wieso sie das machen, weiß ich nicht, denn es ist absolut keine Anspielung auf die Taufe. Römer 16, das ist ein ganz anderes theologisches Thema. Grüßt Andronikus und Junias, die unter den Aposteln angesehen und von mir, vor mir in Christus gewesen sind. Die unter den Aposteln angesehen sind. Alle feministischen Theologien nehmen diesen Vers und sagen, siehst du, die Junias, das war eine Frau, und die war ein Apostel. Und damit ist völlig klar, es gibt also absolut keinen Unterschied, dass in der Bibel, dass also Frauen gewisse Sachen anscheinend nicht dürfen, das wäre völliger Unsinn, denn sie ist sogar ein angesehener Apostel, also nicht nur irgendein Apostel, sondern ein angesehener Apostel. Das ist eine falsche Übersetzung, sondern, oder manche machen es noch deutlicher, sie sagen, beide sind als Apostel hoch angesehen. Das ist aber nicht, was dieser Vers bedeutet, sondern, und das sagt jetzt wieder einer nur, leider nur in der Fußnote, und sie sind bei den Aposteln hoch angesehen. Was auch viel logischer ist, denn Paulus, der sich sonst an anderen Stellen gegen die Superapostel wendet, wieso würde er jetzt auf einmal sagen, das sind ganz hoch angesehene Apostel? Nee, die zwei sind bei den Aposteln hoch angesehen. Das heißt, da spielt dann die Theologie des Übersetzers rein, dass sie halt ja, das gerne hätten, dass es das sagt, aber es sagt das nicht. Dann haben wir noch ein ganz anderes Thema und das ist ja, dass es ja unterschiedliche Manuskripte gibt. Wir haben ja nicht das Original. Wir haben ja nicht den Brief, den Paulus wirklich geschrieben hat, sondern wir haben nur Abschriften davon. Und das, glaube ich, habe ich dann in einem der Vorträge schon gehabt, dass es dann natürlich oft Unterschiede gibt, weil es halt oft abgeschrieben worden ist und dann gibt es halt kleine Variationen. Und dann kommen halt zum Teil unterschiedliche Sachen raus. Zum Beispiel jetzt im Alten Testament, 1. Samuel 1, sobald sie ihn entwöhnt hatte, die Hanna den Samuel, nahm sie ihn mit sich hinauf samt drei Jungstieren. Sagt ein Manuskript und ein anderes sagt, sie nahmen ihn nach Silo und einen dreijährigen Stier. Kleiner Unterschied im Hebräischen, wieder in dem Fall ist es nicht heilsnotwendig zu wissen, ob es jetzt drei waren oder ob es einer war und der halt drei Jahre alt war. Aber so entstehen eben dann Unterschiede. Das heißt, man hat eine Übersetzung, die sich auf dieses eine Manuskript beruft und dann übersetzen die eben drei Jungstiere. Und der andere hat das andere Manuskript genommen und übersetzt ein dreijähriger Stier. Es gibt andere, wo schon ein bisschen, der Unterschied ein bisschen größer ist. Da sagt in Hesekiel 34, 16, was fett und stark ist, will ich behüten. Und ein anderer sagt, das Fette und das Starke will ich vertilgen. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen behüten und vertilgen. Nun, ihr braucht jetzt nicht Hebräisch lernen, aber ihr könnt trotzdem erkennen, dass es hier nur einen ganz kleinen Unterschied gibt, nämlich dieser letzte Buchstabe, also die schreiben wir von rechts nach links, der ist eben ein ganz klein bisschen anders. Und das kann schon passieren, wenn man bei schlechtem Licht abschreibt, dass man hier die zwei Buchstaben verwechselt. Und das eine bedeutet eben behüten und das andere bedeutet vertilgen. Das lustigste Beispiel ist wahrscheinlich Mose. Mose wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und das hebräische Wort für strahlen schaut also so aus. Und ursprünglich sind ja nur die Konsonanten geschrieben worden, das heißt die kleinen Striche drunter, das kam ja erst später dazu. Und wenn man da andere Vokale drunter tut, also wieder der Unterschied ist nur das da unten, dann kommt da was ganz anderes raus, nämlich nicht, dass er gestrahlt hat, sondern dass er gehörnt war. Und so gibt es diese berühmte Statue, wo Mose zwei Hörner hat. Das heißt, diese Statue ist entstanden, weil der Künstler eben nur Zugang zu dem Manuskript hatte, wo dieser kleine Fehler drinnen war, dass hier einer die falschen Vokale eingesetzt hat. Im Neuen Testament, und an das kann ich mich noch gut erinnern, also ich bin 1968 zum Glauben gekommen und 1968 kam die erste gute Nachricht heraus. Und da gab es einen großen Aufschrei unter den Christen, unter den Evangelikalen, weil das ist eine liberale Übersetzung. Die haben das Blut herausgenommen. Nun, wo haben sie das Blut herausgenommen? In Kolosser 1, 14, übersetzt Schlachter zum Beispiel, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Aber jetzt die gute Nachricht und seitdem alle neueren Übersetzungen, lassen das Blut weg. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und das war also das große Thema damals, weil das natürlich, Mann, wir haben gesungen, es ist Kraft in dem Blut allein. Also das Blut ist so was ganz Wichtiges. Und wie können die das Blut weglassen? Nun, ganz einfach. Sie haben das nicht einfach weggelassen, sondern man hat ja in der Zwischenzeit viele Manuskripte gefunden und in vielen Manuskripten fehlt das Wort Blut. Und sie haben eben diese Manuskripte genommen. Und in der Zwischenzeit ist auch ziemlich klar, dass diese Manuskripte dem Original näher sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Paulus hier nicht geschrieben hat durch sein Blut. Warum hat irgendein Abschreiber das reingetan? Nun, weil es andere Stellen gibt, wo das steht. Das heißt, wenn der gerade in der Früh seine stille Zeit in Epheser gemacht hat und dort haben wir das dann mit dem Blut, dass er uns mit seinem Blut teuer erkauft hat und so weiter, dann hat er das in Gedanken gehabt und dazu geschrieben. Dass die gute Nachricht damals, ob die liberal waren, die Theologen oder nicht, weiß ich nicht. Aber dass sie nicht das Blut rausgenommen haben, sieht man ja daran, dass sie es eben an anderen Stellen drin gelassen haben. An allen Stellen, wo es im Manuskript auch steht. In Epheser 1, Vers 7 ist es klar, dass wir Erlösung durch sein Blut. Dort steht es bei allen Manuskripten. Das heißt, dort ist es völlig klar, das war wirklich das Original, das wir dort haben. Denn durch sein Blut, das am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Ganz nebenbei, das Interessante ist ja auch wieder, was bedeutet eigentlich, durch sein Blut hat er uns erlöst? Beim Roten Kreuz würde das heißen, Blutspenden, einen halben Liter. Was versteht der normale Österreicher unter, er hat uns mit seinem Blut erlöst? Das hat nichts mit dem Blut zu tun. Es ist nicht das Entscheidende, dass da etwas Blut geflossen ist, sondern das ist ein Ausdruck für den Tod. Dass er gestorben ist, ist unsere Erlösung. Er hätte uns nicht erlöst, wenn nur ein bisschen Blut geflossen wäre. Das heißt also, selbst wenn ich das Blut wirklich rausnehme und wenn ich einfach übersetze, dass er uns durch seinen Tod erlöst hat, wäre es auch noch richtig. Schlachter übersetzt oder verwendet ein Manuskript, den sogenannten Textus Receptus, und er tut so, als wäre das der inspirierte Text. In dem Text, im Textus Receptus, heißt es in Offenbarung 5, Vers 9, du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Selbst Elberfelder, der ja eigentlich auch wörtlich ist, aber der in dem Fall nicht das gleiche Manuskript verwendet, übersetzt, durch dein Blut hast du Menschen für Gott erkauft. Und wenn ich jetzt den ganzen Kontext anschaue, dann diejenigen, die hier singen, du hast uns für Gott erkauft, sind keine Menschen. Und von daher kann es nicht stimmen. Denn Gott hat nur Menschen erkauft und nicht irgendwelche Engelwesen. Ganz interessant wird es am Ende der Offenbarung, wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens. Das heißt also, man steht im Buch des Lebens, aber die Möglichkeit besteht, dass man da wieder gestrichen wird. Nur Schlachter übersetzt das so. Warum? Weil er ein Manuskript verwendet, wo das Buch drinsteht. Alle anderen übersetzen Baum des Lebens, weil alle Manuskripte Baum haben. In Wirklichkeit gibt es überhaupt kein Manuskript, was Buch hat, sondern der Textus Receptus, den Erasmus zusammengestellt hat, die Manuskripte, die er hatte, waren nicht vollständig. Und das Ende von der Offenbarung hat gefehlt. Und dann hat Erasmus einfach, um das Ganze zu ergänzen, eine lateinische Vorlage genommen und hat es zurückübersetzt ins Griechische. Und in der lateinischen stand Buch. Und deswegen hat er Buch geschrieben. Man hat bis heute noch kein einziges Manuskript gefunden, wo Buch steht. Alle Manuskripte haben Baum. Schlachter übersetzt trotzdem Buch, weil eine falsche lateinische Übersetzung Buch gehabt hat. Aber wieder, lasst euch nicht verwirren, es wird niemand irgendwo theologisch in Schwierigkeiten kommen, wegen einem so einem Vers. Und dann noch zum Abschluss, es gibt leider auch eigenwillige Änderungen. Nun, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die Übersetzung der Zeugen Jehovas, die Neue Weltübersetzung, die in Johannes 1 sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Das ist eindeutig eine falsche Übersetzung, denn das Wort war Gott und nicht ein Gott. Aber weil sie eben nicht glauben, dass Jesus Gott ist, deswegen müssen sie das Wort ein einschieben, was also hier erstens im Griechischen überhaupt nicht existiert. Es gibt keinen unbestimmten Artikel. Und zweitens ist die Konstruktion dort völlig eindeutig, dass Johannes hier sagt, dass Jesus Gott ist. Gut, ich denke, kaum jemand von uns wird wahrscheinlich die Neue Weltübersetzung lesen. Aber es gibt in der Zwischenzeit ja auch andere Übersetzungen, die von der Kirche herausgebracht sind. Und da ist zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache. Und die übersetzt hier, am Anfang war die Weisheit und die Weisheit war bei Gott und die Weisheit war wie Gott. Das heißt, das ist jetzt eine evangelische Übersetzung. Und diese Theologen sind offensichtlich auch der Meinung, dass Jesus nicht Gott ist. Und dass hier Johannes, sie legen Johannes etwas in den Mund, was Johannes eindeutig nicht gesagt hat. Nämlich, dass sie wie Gott war. Die Bibel in gerechter Sprache, das bedeutet, sie haben drei verschiedene Aspekte, was sie unter gerechter Sprache verstehen. Und der Hauptaspekt ist, dass eben Frauen nicht mehr benachteiligt werden in der Bibel. Und so übersetzen sie zum Beispiel in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und Gott ist meine Gärtnerin. Ja, weil sonst, wenn da immer nur Männer vorkommen, das wäre ja schlecht. Ne? Sie machen dann eben auch schön brav abwechselnd, wenn von Gott die Rede ist, dann wird manchmal weiblich und manchmal männlich gesagt, damit da eben Gleichberechtigung, ne, ist wichtig. Wie ein Freund von mir darauf aufmerksam gemacht hat, ich habe sie auch noch nicht gelesen, die Bibel, ich kenne nur ein paar Zitate, aber er sagt, interessant ist, Gott ist manchmal weiblich, manchmal männlich, Satan ist immer männlich. So viel zur Gleichberechtigung und zur gerechten Sprache. Im Englischen gibt es wahrscheinlich die neueste Übersetzung, das ist die Queen James Bible. Die King James Bible, das ist eben seit vielen Jahrhunderten die Standard-Bibel im Englischen. Und naja, wie man schon an diesem tollen Kreuz erkennen kann, der Hintergrund der Queen James Bible ist, dass ein paar Homosexuelle der Meinung waren, dass die Bibel natürlich nichts gegen Homosexualität zu sagen hat. Es gibt tatsächlich nur 8 Bibelstellen, die davon reden. Und diese 8 haben sie halt verändert, damit eben auch Homosexuelle zufrieden sein können mit der Übersetzung. So heißt es also bei King James, bei der ursprünglichen Übersetzung, jetzt auf Deutsch übersetzt, du sollst nicht bei Männern liegen wie bei Frauen, es ist ein Gräuel. Das scheint also ziemlich eindeutig zu sein, das redet von Homosexualität. Wie kommt die Queen James Bible darum herum? Ganz einfach, indem sie sagt, nein, das meint nicht allgemein, sondern du sollst nicht bei Männern liegen wie bei Frauen im Tempel des Moloch. Das ist ein Gräuel. Das heißt, sie sagen, es geht nicht um Homosexualität, sondern es geht um Tempelprostitution. Nur wo sie das hernehmen, ist also völlig aus der Luft gegriffen, denn alle diese Stellen, alle 8 Stellen, erwähnen nie irgendeinen Tempel oder Prostitution oder was immer, sondern es ist immer einfach, wenn Männer bei Frauen oder wenn Männer bei Männern oder Frauen bei Frauen liegen, das heißt wieder Sexualverkehr haben, dann ist es Gott ein Gräuel. Die Volksbibel ist faszinierend. Der Rudolf Ebertshäuser, der Übersetzer der Schlachterbibel, sagt über sie, durch ein solches verfälschtes Werk kann nach unserer Überzeugung niemand zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt werden. Nun, ich gebe zu, die Volksbibel ist jetzt nicht gerade eine tolle Übersetzung. Denn wenn Jesus das Gleichnis von den 100 Schafen verwendet, dann übersetzt er 100 Meerschweinchen. Und wenn sich eins im Garten verirrt, dass man dann suchen geht und es findet. Oder bei einem anderen Gleichnis in Lukas 15, wo wieder von 100 Schafen die Rede ist, da übersetzen sie, wenn jemand 20 Katzen hat und eine davon aus dem Fenster springt, dann geht man sie suchen. Also das ist keine Übersetzung. Aber das Faszinierende ist, Rudolf Ebertshäuser ist der Überzeugung, dass durch die Übersetzung niemand zum Glauben kommen kann. Ich verstehe sein Anliegen. Sein Anliegen ist, er möchte das Wort Gottes schützen und so weiter. Aber es entsteht der Eindruck, dass er der Meinung ist, dass Gott nur durch seine Übersetzung reden kann, nicht durch eine andere. Und da würde ich sagen, da irrt er sich. Denn ich nehme nur einen Vers aus der Volksbibel, Römer 6, 23. Ja. Die übersetzen, denn das, was dabei rumkommt, wenn man die Sachen macht, die Gott nicht gut findet, ist der Tod. Gott aber schenkt ein ewig geiles Leben durch Jesus Christus, der unser Chef ist. Nun, okay, ewig geiles Leben ist jetzt nicht ein Ausdruck, den ich verwenden würde. Aber, überlegen wir mal, was da steht und was jetzt die üblichen Übersetzungen sagen. Ja, Luther, der Sünde Sold ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Was versteht der normale Österreicher unter Sünde? 3 Stück Kuchen essen oder irgend sowas. Er übersetzt, wenn wir Dinge tun, Sachen machen, die Gott nicht gut findet. Ich finde, das ist eine nicht dumme Übersetzung des Wortes Sünde. Denn damit kann jeder, der noch nie was mit der Bibel zu tun hatte, das kann jeder verstehen. Es gibt Dinge, die Gott nicht gut findet. Und wenn ich die tue, das hat Konsequenzen. Und das andere ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Der Herr Meier und der Herr Hofer und wer immer. Nee, das Wort Herr im Deutschen hat keine Bedeutung. Aber er übersetzt, der unser Chef ist. Und das finde ich viel aussagekräftiger als Jesus, unser Herr. Wir sind es gewohnt, ja, wir wissen, was es bedeutet, Jesus, unser Herr. Aber wieder, jemand, der von der Bibel keine Ahnung hat, der kommt nicht auf die Idee, dass das Wort Herr Chef bedeutet. Jemand, der das Sagen hat, dem ich gehorchen muss. Ich würde gegen Ebertshäuser sagen, durch Römer 6,23 kann jemand zum Glauben kommen. Überhaupt keine Frage. Wenn jemand das liest und zu der Erkenntnis kommt, ich habe Sachen gemacht, die Gott nicht gut findet, und dafür habe ich den Tod verdient, aber Gott schenkt mir durch Jesus ewiges Leben, ewig geiles Leben, dann kann er das annehmen, es ist möglich. Und das ist das Faszinierende und das ist dann mein Fazit. Erstens, es gibt keine perfekte Bibelübersetzung. Das heißt, was ist die beste Übersetzung? Es gibt keine beste Übersetzung. Es kommt darauf an, was ich mit einer Übersetzung erreichen will. Und jede Übersetzung ist ein Stück Auslegung und so weiter und so fort. Deswegen, oder das ist, weil Bibelübersetzungen verschiedene Ziele haben. Ja, wenn jemand eine Bibel machen will, damit wir Wortstudien machen können, ne, dann wird er möglichst Wörter immer gleich übersetzen. Wobei die Frage ist, was das hilft. Aber wenn das sein Ziel ist, dann ist das okay. Ist die Frage, was erreiche ich mit der Übersetzung? Ganz wichtig ist, man sollte keine Lehre auf eine Übersetzung aufbauen. Wir haben im Deutschen ca. 80 Übersetzungen. Das heißt, keiner sollte nur eine Übersetzung lesen, sondern wir sollten nach Möglichkeit vielleicht eine wörtliche und eine dynamisch äquivalente nehmen und dann vergleichen. Und nicht, weil uns eine Übersetzung jetzt besser gefällt, vor allem dann, wenn sie irgendetwas lehrt, was wir auch glauben, dann unsere Lehre darauf aufbauen, sondern dann sollte man andere Übersetzungen überprüfen. Und keine Übersetzung macht Lehrer überflüssig. Das ist, was die Bibel sagt. Gott hat gesetzt Lehrer. Ja, wozu? Wenn eine Übersetzung so wäre, dass wir keinen Lehrer mehr brauchen, dann, naja, hätte Gott ja nie Lehrer geben müssen, denn ursprünglich war es ja keine Übersetzung, ja? Sondern ursprünglich war es ja Griechisch. Der Paulus hat ja auf Griechisch geschrieben. Das heißt, die Gemeinden damals hätten keinen Lehrer gebraucht. Nein, wir brauchen trotzdem noch Lehrer. Und das ist wieder das Faszinierende an der Bibel. Auf der einen Seite ist sie so einfach, dass jedes Kind es verstehen kann. Auf der anderen Seite ist es so viel drinnen, dass wir bis an unser Lebensende nie ausgelernt haben. Gottes Geist kann durch jede Übersetzung wirken. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich kenne einen chinesischen Flüchtling, der in Dreiskirchen zum Glauben gekommen ist. Die Zeugen Jehovas haben ihn besucht und haben ihm eine neue Weltübersetzung gegeben. Und der hat die neue Weltübersetzung, die an manchen Stellen eine gefälschte Übersetzung ist, gelesen und er kam zum Glauben. Gott kann durch jede Übersetzung wirken. Und natürlich, wenn jemand mich fragt, welche Bibel er lesen soll, dann werde ich ihm nicht die Volksbibel empfehlen. Aber, oder die Bibel in gerechter Sprache. Aber wenn die Alternative ist, er liest keine Bibel oder er liest die Volksbibel, dann würde ich immer sagen, lies die Volksbibel. Denn Gott kann durch jede Übersetzung wirken. Ja, und wie es Christian am Anfang gesagt hat, wir diskutieren, welche Übersetzung ist die beste. Und es gibt Gemeinden, die sich fast spalten über dem Thema und wo es viel Unruhe gibt, weil die einen überzeugt sind, die Elberfelder ist die einzige oder die Schlachter ist die einzige. Und dann kommen welche mit der neuen Genfer oder was immer. Es gibt noch rund 1700 Völker, die keinen einzigen Bibelvers haben. die haben diese Diskussion nicht. Aber die warten noch. Und es ist völlig klar, wer kann ihnen das Wort Gottes bringen? Ja, nur die, die es haben. Und von da gesehen sind wir in diesen Sprachen, die wir die Bibel haben, gefordert, dass wir jemand senden, wie Paulus sagt. Wie können sie hören, wenn niemand das Wort bringt? Wie können sie es bringen, wenn niemand sendet? So, das ist dann unsere Verantwortung. Ja, vielen Dank. Das war einiges zu diesem Thema. Willst du jetzt noch öffnen für Fragen, oder?
Oder?
Vor deinen habe ich Angst, ne, weil du hast wahrscheinlich ganz knifflige Fragen.